Wir kommen zum zweiten Vortrag im Bereich Open Layers, permanentes Rendering von Vektordaten, Neuigkeiten aus der WebGL Open Layers Library. Präsentieren wird Andreas Jobst.
Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Genau, es geht bei uns auch um Open Layers im weiteren Sinne, speziell um WebGL und Vektortiles. WebGL gibt es ja schon in Open Layers, aber Vektortiles sind noch nicht unterstützt und die Arbeit wurde von meiner Kollegin Olivia Guillot gemacht, die heute auch da ist, aber weil wir die Präsentation auf Deutsch machen wollten, stehe ich jetzt da. Ich bin Projektleiter bei Camp2Camp. Hier kleine Übersicht, wo wir sitzen. Ich bin am München-Standort und ja, wir machen eben auch schon seit einigen Jahren Open Source Geo-Entwicklung in verschiedenen Bereichen, haben auch einen kleinen Stand hier, können uns dann gerne unterhalten. Genau. Und falls Fragen aufkommen, gerne eben über den Chat, sehr technische Fragen, gerne auch auf Englisch, dann kann sie später die Person hinter den technischen Arbeiten auch besser beantworten. Genau, also wir geben einen kurzen Überblick über WebGL in Open Layers und schauen uns dann speziell diese Vektortiles an, wie man versucht, die in Open Layers rendern zu lassen und zeigen dann eben den aktuellen Stand von den Arbeiten, die so grob seit 6 bis 8 Monaten laufen. Kurz noch ein Dankeschön an die Unterstützung der BSW Hamburg und des LGV, die Arbeiten jetzt maßgeblich unterstützen. Genau, also so ein kurzer Rückblick, was kann Open Layers schon im Hinblick auf WebGL? Es gibt diesen Punkte-Layer, der ist zwar noch nicht in der Stable API, aber das Beispiel ist auf der Open Layer Seite zu finden. Da werden eben ganz normale Punkte-Layer gerendert. Und 2021 wurden dann eben auch Raster-Tiles unterstützt. Also man konnte zum Beispiel mit dem GeoTIFF-Format arbeiten und der WebGL-Renderer sorgt dafür flüssige Bewegung beim Reloaden von der Karte. Und seit letztem Jahr ging es eben weiter mit den Vektor-Tiles. Also Vektordaten, Punkte, Linien, Polygone sind gemerged und parallel liefen eben schon die Arbeiten an den Vektor-Tiles. Man kann also zusammenfassen, der Raster-Tile-Renderer ist Teil der Stable-API und das Vector-Rendering ist noch experimentell. Aber wir arbeiten jetzt mehr denn je an diesem Teil der WebGL-Erweiterung. Man hat jetzt eben nicht versucht, alles neu zu erfinden. Man kann sich glücklicherweise an dem Raster-Tile-Renderer und dem Vector-Renderer bedienen. Vom Raster-Renderer wurde sozusagen die Auswahl der Tiles geklaut, also die Logik dahinter, und vom Vector-Renderer, wie die Geometrien gerendert werden. Und natürlich musste da noch weitere Code geschrieben werden, um die Komponenten miteinander zu verbinden und Vektortiles zu rendern. Die Auswahl der Tiles und die Prozessierung ist hier dargestellt. Es ist jetzt auch nicht anders wie bei klassischen Tiles. Also man hat eben die Kartenansicht. Es wird priorisiert, je nachdem, wo eine Tile ist. Also wenn die im Zentrum des Blickfeldes ist, dann wird diese Teil zuerst bearbeitet. Die Warteschleife springt an für das Laden der Tiles aus dem Netzwerk. Und dann, wenn Tiles geladen sind, werden sie eben prozessiert. Die Daten werden entpackt und geparst. Und wenn eine Kachel fertig ist, wird sie angezeigt. Hier sieht man jetzt diese Abbildung, also WebGL, was bedeutet es nochmal genau? WebGL arbeitet mit Dreiecken. Das Graphical Processing Unit GPU arbeitet eben nur mit dieser Form des Dreiecks. Und man erzeugt numerische Buffer, was jetzt beispielhaft in diesen Arrays oder Matrizen dargestellt ist. Und anhand von diesen Informationen können dann Geometrien nachgebildet werden über diese WebGL-Dreiecksformationen. Das kann auch aufwendig sein für große Layer. Bei Vektor-Tiles oder gekachelten Layern ist dann eben der Vorteil, dass man diese Teilabschnitte hat. Und eine Tile fungiert dann wirklich als Mini-Layer. Und dadurch hat es eine positive Auswirkung auf die Performance. So, hier haben wir jetzt es gab natürlich ein paar Stolpersteine im Hinblick auf Performance und Präzision. Das ist ein Beispiel. In der Animation wird ein normales Raster-Image, das von WebGL gerendert wird, verschoben. Der Rand ist etwas pixelig, aber es funktioniert alles flüssig. Und der Punkt, der von einer Vektorteil kommt, springt währenddessen hin und her. Und das hängt mit der Grundeigenschaft von WebGL zusammen, dass WebGL eben nur 32-Bit Float-Zahlen unterstützt. Und die können eben nicht unendlich viele Werte repräsentieren. Und wenn man eben, wie in solchen Anwendungen häufig der Fall, von der globalen Zoom-Stufe auf eine sehr hohe Zoom-Stufe geht, also zum Beispiel hier 18 oder 20, dann gehen im Endeffekt dem WebGL-Renderer die Zahlen aus oder die Dezimalstellen und es kommt dann eben zu Ungenauigkeiten. Es gibt aber eine Lösung dafür, die im aktuellen Pull-Request auch schon integriert ist. Und zwar arbeitet man mit relativen Koordinaten. Also man nimmt wirklich so das Zentrum des Viewports und alle Shapes oder Geometrien bekommen dann eben relative Koordinaten zu diesem Viewport. So. Hier ein Überblick, die verschiedenen Prozessierschritte. Also man startet mit einer PBF-Datei, die wird dann umgewandelt in Open Layers Features. Die haben ja nicht nur die Geometrieinformationen, sondern viele zusätzliche Informationen, die wir für das WebGL-Rendering nicht benötigen. Die werden dann im aktuellen Code so entschlackt. Also wir zieht wirklich nur die Geometrieinformationen raus und in der Form von Geometrie-Batches und die werden dann wieder in diese numerischen Puffer-Arrays übersetzt, die dann an WebGL weitergegeben werden können. Dann haben wir einige Optimisierungstechniken, weil der Grundgedanke war ja, WebGL soll ein sehr performanter Renderer sein. Hier ist ein Beispiel. Man hat mehrere Tasks, die innerhalb von einem Frame abgearbeitet werden sollen. Und so eine Hausnummer ist, 60 Frames pro Sekunde liefern zu können. Wenn das wie in diesem Fall gesprengt wird, kann man eben die Tasks auch asynchron über mehrere Frames abarbeiten lassen. Genau. Dann gibt es den Fall, wenn ein Task zu groß ist, um ihn in einen Frame zu packen, sprengt sozusagen den Rahmen von einem Frame, kann man es an einen parallelen Thread, also einen Worker, übergeben, der dann, wenn er mit dem Task fertig ist, eine Meldung an den Hauptthread, also der rote horizontale Faden ist die JavaScript Runtime, und sagt er, okay, der Task ist beendet und wird dann eben an den Hauptthread übergeben. Und dadurch ist nochmal die Rendering-Performance verbessert. Wir haben ein Performance-Tool entwickelt. Das wollte ich in einer kurzen Demo noch zeigen, wenn Zeit dafür ist. Und das hilft eben nicht nur bei dem WebGL-Renderer, sondern bei Renderern im Allgemeinen zu schauen, wo die meiste Zeit verloren geht oder die meiste Zeit aufgewendet wird, in welchen Klassen, in welchen Methoden. Unterstützt eben auch die asynchronen Tasks, die wir im vorherigen Slide gesehen haben. Aktueller Stand. Der Pull-Request ist da. Es gab schon eine Diskussion. Die Tests sind durchgelaufen und wir stehen jetzt eigentlich kurz davor, dass der Pull-Request durchkommt. Styling fehlt noch, das ist die nächste große Aufgabe. Und auch der Support von Text. Und ich habe die Zeit gesehen, vielleicht ist noch Zeit für eine kurze Demo. Ja. Schauen wir gerade. Genau, also das ist dieses Performance-Tool, nutzt auch die basemap.de. Hier muss ich es nochmal neu laden. Genau, hier ist die basemap.de, die wir vorher schon gesehen haben. Standardmäßig ist der Canvas-Renderer nicht aktiv, sondern der alternative WebGL-Renderer. Und wenn man dann das Performance-Tool hinzuschaltet, sieht man, wie bei dem Mouse-Over eben, wo die Zeit verwendet wurde, in welchen Klassen, in welchen Methoden. Und das hilft uns jetzt bei der weiteren Performance-Optimierung. Genau, dann sage ich erstmal Dankeschön.
Danke vielmals. Es gab online eine Frage, ich lese sie kurz vor. Können serverseitig OpenLayer verwendet werden? Musst du jetzt übersetzen?
Ja. Can OpenLayer's WebGL be used server-side?
Okay. You can use, so part of the library can be used on Node.js. That's what was mentioned previously. You will need, you can use it server-side, but you need a DOM engine to render a map. So you can use like the projection functions, for example, or different kind of functions like that. But if you want to actually render a map, you need the DOM engine, which you can have on the server-side, but it's not straightforward.
Gibt es Fragen aus dem Publikum, noch weitere? Meine Frage, dann stelle ich sie, komme gerade auf Englisch, Unterschied zu Rendering, how is the difference the WebGL rendering for vector tiles in open layers compared to Map Libre, which has also WebGL based vectoring?
Okay, so I think we can probably agree that MapLibre and Mapbox originally are kind of the best implementation of vector tiles in WebGL, and they've always been their implementation has always been kind of a goal of at least, yeah, in some parts in open layers. So I think the implementation on MapLibre, for example, is more things are done in a worker. Web workers in open layers are used, but they're not used a lot because originally they weren't part of the architecture. So we have to introduce this and we have to rework the architecture bit by bit, whereas Mapbox originally and MapLibre, the workers are part of their architecture from the start. And things are much more streamlined. They're working more with like these numerical buffers that we talked about. So I think that would be the main differences. It's really architectural differences.
Gibt's auch noch eine Frage aus dem Publikum? Gut, dann gibt's noch mal eine Pause. Vielen Dank nochmals.